dritte Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Der Apostel Petrus spricht im ersten Kapitel von dem zuverlässigen Wort, das uns gegeben worden ist. Dabei weist er hin auf das Wort Gottes im Alten Testament und auch auf das neutestamentliche Zeugnis. Im zweiten Kapitel warnt er uns davor, von diesem Wort nicht abzuweichen. Er sagt, es wird solche geben, die in die Irre führen. Und wir haben darauf zu achten, dass wir uns nicht von ihnen vereinnahmen lassen. Im dritten Kapitel weist er noch einmal auf die Hoffnung hin, von der er im ersten Brief ganz besonders gesprochen hatte. Diese hält er uns erneut vor Augen und weist in diesem Zusammenhang auf einiges hin. Die Zukunft ist also für uns eine gewisse Zukunft. In den ersten zwei Versen weist er noch einmal hin auf die Grundlage unserer Zukunft. Wir lesen die ersten zwei Verse. Dieser Brief, Geliebte, ist jetzt der zweite, den ich euch schreibe. In beiden rufe ich euren lauteren Sinn durch Erinnern ganz wach, um der Worte zu gedenken, die von den heiligen Propheten vorausgesagt wurden, und dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat. Er sucht in beiden Briefen unseren lauteren Sinn ganz wach zu rufen. Jeder von uns schläft ein wenig oder mehr. Und jeder von uns muss ganz wach gerufen werden. Und dieses geschieht durch Gottes Wort. Gottes Wort ist Licht im Dunkeln unseres Denkens, in der Dunkelheit unserer Zeit. Und wir haben uns mit diesem Wort zu befassen und es als Kompass, als Richtschnur zu gebrauchen. Noch einmal weist der Apostel hin auf die zwei Teile des Wortes Gottes. Er spricht davon, was die Propheten Alten Testamentes uns gegeben haben. Die Gemeinde übernimmt auch dieses Wort, das an Israel gegeben wurde. Denn es hat uns sehr, sehr viel zu sagen, das im Neuen Testament gar nicht vorkommt. Andererseits gibt es dort Dinge, die wir nicht verstehen können, wenn wir nicht das neue Zeugnis haben. Und so hilft uns das Zeugnis der Apostel und unseres Herrn, wovon der Schreiber hier spricht, dieses hilft uns, das Alte Testament zu verstehen, und natürlich wird Neues hier gebracht. Auf beides sollen wir achten. Petrus sagt, wir sollen dessen gedenken. Wenn wir der Heiligen Schriften, der Worte in der Heiligen Schrift, gedenken wollen, dann müssen sie erst im Denken da sein. Das heißt, sie müssen erst bedacht werden. Meine Frage heute Morgen an Sie persönlich ist, wie viel lesen Sie in Ihrer Bibel? Haben Sie heute Morgen, bevor Sie hierher kamen, in Ihrer Bibel gelesen? Ist die Bibel Ihre tägliche Nahrung? Leben Sie etwa nur von der Losung? Dann werden Sie durchaus verkümmern. Leben Sie von einigen Kalendertexten? Dann wird Ihr geistliches Leben fast sterben. Wenn Sie sich wundern, warum Sie keine geistliche Dynamik haben, dann seien Sie nicht erstaunt, wenn Sie nicht Gottes Wort als tägliche Speise und feste Speise zu sich nehmen. Gottes Wort muss reichlich gelesen werden, sagt der Apostel Paulus. Es muss reichlich bedacht werden. Es darf nicht nur gelesen werden. Man muss sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und dabei muss man sich daran gewöhnen, die eigene Auffassung nicht wichtig zu nehmen. Passen Sie auf, wie oft Sie die erste Person gebrauchen, wenn Sie über die Bibel sprechen. Ich, meine Ansicht und so weiter. Die ist Gott überhaupt nicht wichtig. Manchmal werde ich nach meiner Meinung gefragt und ich habe fast, bin in Versuchung zu sagen, manchmal tue ich es auch, meine Meinung ist mir gar nicht interessant. Ja. Die Frage ist, was steht geschrieben? Sie sagen vielleicht, ich kann es nicht verstehen. Nun, dann besprechen Sie sich mit anderen Kindern Gottes. Vielleicht leben Sie noch, vielleicht nicht mehr. Einige haben Schriften hinterlassen. Das ist eine Art Gemeinschaft. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sie müssen prüfen. Sie müssen mündig werden. Sie müssen bedenken und fragen, was ist es, was Gott gesagt hat? Was will Gott von mir? Jeder von uns muss reifen in der Begegnung mit dem Wort Gottes. Bedenken. Und dann kommt das Weitere, dessen Gedenken. Es darf nicht aus dem Sinn gelassen werden. Es muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Das ist es, was Petrus auf dem Herzen liegt. Ich möchte durch Erinnern euren lauteren Sinn ganz wach rufen. Vers 3 beginnt er uns Orientierung zu geben in einer Zeit der Versuchung, denn die Zeit bis zur Ankunft, bis zur Wiederkunft unseres Herrn ist in der Tat eine Zeit der Versuchung. Wir sind ständig eingeladen, von dem Wort Gottes zu lassen, von Jesus zu lassen. Es ist ständig da Spötterei, Verkennung und so weiter. Und wir sind ständig aufgerufen, offene Augen zu haben und uns zu orientieren an dem, was der Herr uns geschenkt hat. Petrus gibt uns hier jetzt Orientierung. Zuerst erinnert er uns daran, was wir vor allem wissen müssen. Wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft und Gegenwart? Denn seit die Väter entschliefen, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war. Auf jeden Fall sprechen sie noch von der Schöpfung, nicht wahr? Heute spricht man schon nicht mehr von der Schöpfung. Heute spricht man davon, dass es fast immer so war. Und wenn es nicht gerade immer so war, dann ist es irgendwann mal so von selbst entstanden. Diese Leute wissen wenigstens noch von einer Schöpfung. Aber wie ich in diesen Tagen darauf hingewiesen habe, wenn falsche Auffassungen da sind, führen sie von eins zum anderen. Und wir wissen, wozu das heute geführt hat. Wir stehen heute in starken Versuchungen. Und wir müssen wissen, dass es Leute gibt in dieser Welt, die nichts wissen wollen von der Heiligen Schrift, von Gott, von Jesus Christus. Sie ignorieren ihn nicht nur, sondern sie spotten darüber. Und das kann uns, die wir natürlich anerkannt werden wollen, wir wollen nicht verkannt werden, das kann uns in Versuchung bringen. Und Petrus sagt, ihr müsst wissen, dass das kommt. Lasst die Freundschaft eures Herrn ein größeres Anliegen sein als die Anerkennung von Menschen. Die große Frage ist, wen liebe ich? Mich selbst, andere oder Jesus Christus? Und dieses bis in den Tod. Ich muss bereit sein, täglich mein Leben zu lassen. Ich darf diese Verkennung mich nicht desorientieren lassen. Dann sagt Petrus mit Vers 5, was man nicht vergessen soll. Dabei vergessen Sie und wir sollen nicht vergessen. Dabei vergessen Sie aber absichtlich, das heißt, Sie verdrängen dieses. Die Kunde war da, es ist nicht ein Unfall, sondern Sie verdrängen es absichtlich, dass zu alter Zeit, am Anfang der Welt, Himmel waren, Sie haben ja von der Schöpfung gesprochen. Jetzt erinnert Petrus daran, wie diese Schöpfung, diese Welt entstand. Zu alter Zeit waren Himmel und eine Erde aus Wasser und durch Wasser mittels Gottes Wort entstanden und existiert. und dass durch diese Wasser die damalige Welt, von der die Schrift in 1. Mose 1 spricht, sie kam in Wasser, sie war zuerst in Wasser, ein großer Chaos, und dann hat Gott aus diesem Chaos, das heißt aus diesem Material, das er zuerst geschaffen hat, hat er Ordnung geschaffen. Erde kam hervor aus Wasser. Und durch dieselben Wasser handelt Gott später. Vers 6. Dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut unterging. Das ist genau, was man heute nicht wissen will. Die Sintflut macht einen großen Unterschied im Studium der Paläontologie. Das heißt, was das Alter der Welt betrifft, die alten Dinge. Die Sintflut macht einen großen Unterschied im Studium der Geologie. Geschichte und Geologie und so weiter, die Geschichte der Erde, wird erhellt durch den biblischen Bericht der Sintflut. Wenn man nicht weiß, wie die Welt entstand und wie die Welt einmal untergeht, dann wird man desorientiert sein und nicht wissen, was es um diese Welt ist. Und daran scheitert die Naturwissenschaft in ihrer Geschichtsforschung. Diese zwei wichtigen Ereignisse werden außer Acht gelassen. Und Petrus sagt, Christen sollen das nicht tun. Sie sollen wissen, dass Gott am Anfang sprach und durch sein Wort kam die Welt ins Dasein. Gott sprach und es kam die Sintflut. Gott wird sprechen oder Gott spricht heute und bewahrt die Welt. Und weiter, Gott wird sprechen und die Welt wird untergehen. Aber jenes Mal durch Feuer. Ich lese weiter. Die jetzigen Himmel und die Erde werden durch dasselbe Wort, durch das die Welt geschaffen wurde, durch das die Welt unterging zu Noahs Zeiten, diese selben Himmel und diese Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart. Das ist genau das, was der Schreiber im Hebräerbrief Kapitel 1 sagt. Durch sein Wort hält Jesus alles im Dasein. Er entscheidet, ob die aufbauenden Kräfte oder die abbauenden jeweils die Überhand bekommen werden. Er bestimmt das jeweilige Gleichgewicht in diesen zwei Kräften, die in der Natur sind. Er entscheidet, wie es jeweils in der Welt aussieht. Und er hebt sie auf. Der Mensch wird die Welt nicht untergehen lassen, das heißt zerstören. Es wird Gott sein, der die Welt auseinandergehen lässt. Aber bis dahin spart er durch Jesus, in Hebräer 1 heißt es, dass Jesus es ist, der dieses tut mit seinem mächtigen Wort. Und Paulus sagt in Kolosser 1, er trägt alle Dinge mit seinem Wort. Wenn Sie über das Wetter ungeduldig sind oder sogar murren, passen Sie auf, Jesus hat gesprochen. Wenn es schneit, hat Jesus gesprochen. Wenn die Sonne scheint, hat Jesus gesprochen. Danken Sie ihm dafür. Und was uns nicht passt, wollen wir annehmen, weil er es so will. Jedes Mal, bis in die Einzelheiten, bestimmt unser Herr das Wetter. Die Mittel, die die Meteorologen studieren, sind nicht das Letzte. Was hinter den Naturereignissen steht, das kann dieser nicht sehen. Wir sehen nur das Vordergründige. Aber die Bibel tut uns die Augen auf für das, was hinter den Kulissen ist. Wer dort steuert? Gott lässt es zu, dass auch Satan manchmal in der Natur handelt. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus auch die Wege Satans in seiner Hand hat. Und wenn Satan hier etwas durcheinander bringen will, dann lässt Jesus das zu. Aber für uns sind es immer Wege Gottes. Römer 8, Vers 28. Die jetzigen Himmel und die Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart und bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Ich sagte, ich wollte dieses Kapitel mit Ihnen lesen. Das tue ich und ich kommentiere nicht alles. An dieser Stelle könnte man etwas sagen über den Sinn dieses Kosmos. Er ist offenbar nach diesem Vers gedacht als Umwelt des Menschen. Nach der biblischen Schau ist der Mensch das Wichtigste in der ganzen, im ganzen All. Und die Umwelt ist eigentlich für den Menschen geschaffen. Das bringt uns zur Ehrfurcht und zur Anbetung, wenn wir wissen, wie weit ausgezogen und gedehnt das Weltall ist. Wir stehen im Mittelpunkt. Alles dient zur Ehre Gottes, aber die Schrift sagt über uns. Wir sollen darüber Gott Ehre geben. Wir lesen weiter. In Vers 8 sagt er uns, was uns nicht verborgen bleiben soll. Aber dieses eine lasst uns nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Dies ist eins der Verse in der Bibel, die vielleicht am meisten missverstanden werden. Dieser Vers gibt uns keine Auskunft über das Zeitverständnis Gottes. Und das ist genau das, was normalerweise anhand dieses Verses gesagt wird. Man sagt uns, bei Gott gibt es nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für ihn ist alles Gegenwart. Aber Gott hat die Zeit geschaffen. Und Gott kann mit Geschichte leben. Und im Übrigen auch in der Ewigkeit, als es noch keine Zeit gab, gab es Reihenfolge. 1, 2, 3. Es gibt Unterscheidung von Gegenständen in der Zeit und im Raum bei Gott. Bei ihm ist nicht alles durcheinander, alles gegenwärtig, alles eins. Im Grunde ist dieses heidnisches Denken. Bei Gott ist tatsächlich Zeit und Raum Ordnung. Und die Zeit spiegelt sein Denken wider. Das heißt, die Schöpfung in Raum und Zeit und Materie, das sind die drei Grundsteine, diese spiegeln sein Denken wider. Was sagt dieser Vers denn? Dieser Vers sagt, dass was die Treue Gottes betrifft, wenn Gott gesprochen hat, dann hält er sich daran. Und diese Treue ändert sich nicht mit der Zeit. Es geht um die Verheißung der Wiederkunft. Die Spötter sagen, es ist wie am Anfang der Welt. Seither hat sich nichts verändert. Was ihr da erzählt, ist Quatsch. Die Schlussfolgern, so wie es war, so wird es sein. Das ist genau das Argument, das uns heute immer wieder begegnet. Deshalb darf es keine Wunder geben. Es darf nichts Neues geben. Es muss immer so sein, wie es war. Dabei haben wir einen Gott, der das Alte respektiert, aber bei dem auch immer wieder das Neue vorkommen kann. Und er kann die Welt total verändern. Er kann in diese Welt hineinkommen und hier alles ganz anders machen, als wir es erwartet hätten. Es bleibt nicht alles beim Alten. Eines Tages werden wir nicht mehr hier zusammenkommen können. Eines Tages werden wir nicht wieder auf die Arbeit gehen am Montagmorgen. Eines Tages wird unser Leben aufgehört haben. Es wird ganz anders sein. Das sollen wir nicht außer Acht lassen. Das soll uns nicht verborgen sein. Denn nach 2000 Jahren, und das gilt uns heute, nach 2000 Jahren ist die Zusage Jesu, dass er wiederkommt, überhaupt nicht schwächer geworden. Nach 2000 Jahren ist diese Zusage genauso gewiss, genauso schwerwiegend, genauso treu, wie nach 2 Tagen nach seiner Himmelfahrt. Für uns ist es anders. Nach 10, 20 Jahren oder 30 Jahren des Wartens hat manch eine Frau aufgegeben und sie hat die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Mann wieder zurückkehren würde aus dem fernen Sibirien. Je länger die Zeit, je schwächer wird die Hoffnung. Das ist menschlich. Petrus sagt, passt auf, denkt nicht menschlich über Gott. Bei ihm ist das nicht so. Seine Treue schwindet nicht mit der Zeit. Sie bleibt konstant. Nach 2000 Jahren ist seine Treue unverbraucht. Und für uns ist seine Treue jeden Morgen neu. Darauf dürfen wir uns verlassen. Seine Energie ist wie unverbraucht. Dieses eine lasst euch nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Ob das heilige Ironie ist, die Petrus hier zeigt? Die Spötter tun, als ob Gott vergessen hätte. Und Petrus sagt, wissen wir, warum Gott nicht wiederkommt? Weil diese Spötter Buße tun dürfen. Er liebt sie. Er will, dass sie umkehren. Er wartet, wartet, wartet. Und er wartet auch, bis seine eigenen Kinder Buße tun werden. Der Vers 9 sagt uns, dass er will, dass seine eigenen Kinder nicht verloren gehen. Haben Sie das gehört? Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Er will nicht, dass welche umkommen. Welche? Von uns. Langmütig gegen uns. Einschließlich. Nicht nur langmütig gegen die Welt. Er ist langmütig gegen uns. Er will nicht, dass welche umkommen, verloren gehen, sondern dass alle Raum zur Gesinnungsänderung haben, zur Buße. Jetzt kommt eine Prophetie. Vers 10. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt nicht, dass der Herr ein Dieb ist und uns wegstehlen muss. Er hat uns längst erkauft, er bewahrt uns heute, er hat alles in seiner Hand, nichts überrascht ihn. Er braucht gar nicht wie ein Dieb zu kommen. Das Kommen ist wie ein Dieb für die, die ihn nicht erwarten. Er wird überraschend kommen, wie ein Dieb kommt, unangemeldet. Und wir sollen bereit sein, wir sollen vorbereitet sein. Das will Petrus uns sagen. Dieser Tag des Herrn hat einen plötzlichen Beginn, sagt Petrus. Aber er wird länger andauern. Über 1000 Jahre. Dieser Tag des Herrn ist ein langer Tag. Er beginnt mit der Entrückung. Aber er endet mit dem Untergang dieser ersten Schöpfung und mit dem jüngsten Gericht. Und dann kommt die neue Welt, der neue Tag. Petrus sagt, der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel mit Krachen vergehen werden, nach den 1000 Jahren. Aber Jesus kommt vorher und das Ganze wird wie ein Tag besprochen oder bezeichnet. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen, atomisieren wörtlich, in Kleinstteile offenbar aufgehen. Die Teile vergehen nicht, sondern sie sind noch da. Und offensichtlich macht Gott die neue Welt aus diesen Kleinstteilen, so wie er in der Auferstehung den Samen benutzt einer Leiche, um einen neuen Körper zu schaffen. Er schafft den neuen Körper nicht aus nichts. Die zweite Schöpfung ist offenbar nicht ex nihilo, das heißt aus nichts, sondern aus den Kleinstbestandteilen der ersten Schöpfung. Und es scheint, als ob so, wie es in der Auferstehung der Gläubigen geschieht, so wird es auch mit der neuen Welt sein. Sie entsteht aus dem, was die erste Welt war, aus den Kleinstteilen derselben. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen und die Erde wird mit ihren Werken verbrannt werden. Jetzt kommt der dritte Teil dieses Kapitels. Im ersten Teil, in den ersten zwei Versen, wies er uns hin auf die Grundlage unserer gewissen Hoffnung. Im zweiten Teil gab er uns Orientierung für diese Zeit, bis Jesus kommt, die eine Zeit der Versuchung sein wird. Und im letzten Teil ruft er uns auf zu einem entsprechenden Wandel, zu einer entsprechenden Lebensführung. Da also alles dieses aufgelöst werden wird, welcher Art solltet ihr sein? In heiliger Lebensführung und guter Frömmigkeit, das heißt in rechter Ehrfurcht, in einem Erwarten und Beschleunigen der Ankunft des Tages Gottes. Das heißt, wir sollten warten auf diesen Tag, aber beschleunigen. Das heißt, so tun, als ob er schneller kommen könnte. Da denke ich an ein Bild aus meiner Jugend. Ich komme aus der Landwirtschaft in Kanada und habe dann auf dem Feld gearbeitet. Damals haben wir es mit Pferden gemacht. Und die Pferde schienen zu wissen, wann die Sonne am Untergehen war. Und wenn es so gegen Abend kam, jedes Mal, wenn ich am anderen Ende des Feldes umdrehte, gingen die Pferde etwas schneller, als sie bis auf dem Hinweg zum äußersten Ende des Feldes gelaufen waren. Wenn ich umdrehte, dann setzten sie richtig an. Ja? Und wie enttäuscht waren sie, wenn sie erfuhren, ich musste noch einmal rumfahren. Ja? Und dann zogen sie zwar, aber etwas langsamer. Und dann kam es ans Ende und jetzt dachten sie, jetzt wird's nach Hause gehen und jetzt schneller. So sollte es bei uns sein. Wir sollten sehen, die Sonne geht unter, der Herr könnte bald kommen. Und wir sollten arbeiten, fleißig sein in der Nachfolge, in der Hoffnung, dass Jesus bald kommt, gleichsam im Bilde, diesen Tag beschleunigen, uns freuen darauf und umso emsiger hier für ihn da sein. Durch welchen die brennenden Himmel, das heißt, wenn Jesus kommt, wird es so sein, der Tag der Wiederkunft Gottes, durch welchen Tag die brennenden Himmel aufgelöst werden und die Elemente vor Hitze schmelzen. Ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, wie er verheißen hat, erwarten wir. Solche, in denen Gerechtigkeit wohnt, nicht ein Fremdkörper ist. Wird das nicht herrlich sein? Brauchen wir keine Angst zu haben? Keine Sirenen gibt es dort, keine Einbrüche, keine Krankheit, keine Kriminalität. Alles wird Gerechtigkeit sein. Alles wird Frieden und Herrlichkeit sein. Die Gerechtigkeit, das heißt, das Wesen Gottes wird dort wohnen, zu Hause sein. Darum, Geliebte, wir sollen wissen, wir sind vom Herrn und von den Aposteln geliebt und das motiviert. Kinder, die wissen, dass sie geliebt werden, reagieren anders auf Aufträge. Sie wissen, dass es nicht eine Bedrohung ist, sondern eine Freude sein darf, den Eltern oder dem Lehrer zu dienen. Geliebte, als solche, die dieses erwarten, befleißigt euch, ohne Fleck und Tadel von ihm im Frieden gefunden zu werden. Und die Langmut unseres Herrn wertet als Heil. Wir haben heute noch einen Tag geschenkt bekommen. Unser Herr hat gewartet. Achten wir diesen Tag als eine Rettungsmöglichkeit, eine Möglichkeit, noch etwas in Ordnung zu bringen. Leben Sie in Spannung mit anderen Menschen? Ist da etwas, das nicht in Ordnung gebracht worden ist? Jesus hat Ihnen noch einen Tag geschenkt, um dieses in Ordnung zu bringen, den Brief zu schreiben, den Anruf zu machen, mit der Frau zu sprechen oder mit Sohn oder Tochter oder Vater oder Mutter. Wer immer es ist, am Arbeitsplatz vielleicht Heute sagen sie, gehen sie nicht auf die Arbeit. Sie können aber sich heute besinnen. Und dann, wenn Jesus morgen noch einen Tag schenkt, können sie das morgen vielleicht in Ordnung bringen. Achtet jeden Tag als Geschenk, Heilsgeschenk. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch schrieb, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht, in welchen einiges schwer verständlich ist. Nun, wir pflichten Petrus bei, nicht wahr? Was solche, die ungelehrt und nicht standhaft sind, das fiel mir auf. Wer nicht gelehrt ist in der Bibel, ist nicht standhaft. Der Zweck mit ein Zweck des Lehrens in der Gemeinde, des Führens, Hineinführens in die Wahrheit, ist, dass wir standhaft werden, alleine stehen können. Solche, die nicht gelehrt, die nicht im Wort Gottes zu Hause sind und nicht standhaft sind, verdrehen die Schriften von Paulus, drehen sie anders, als sie gemeint waren, lassen sie etwas anderes aussagen. Passen wir auf, dass wir die Schrift nicht verdrehen, weil wir nicht zu Hause waren. Wir müssen die Zusammenhänge sehen, damit wir nicht verdrehen. Nicht nur einen kurzen Text vor Augen haben und dann sagen, so steht's geschrieben. Wir dürfen aus keinem kleinen Teil der Bibel eine Bibel für sich machen, die dann der anderen, der Schrift als solcher widerspricht. Die Bibel besteht wie eine Orange aus kleinen Teilen und sie ist eine organische Einheit. Und alles muss im Blick auf das Ganze verstanden und gesehen werden. Sie verdrehen, wie sie es auch mit den anderen Schriften des Apostels tun, zu ihrem eigenen Verderben. Ihr also, Geliebte, als solche, die im Voraus Kenntnis haben, wir sollten wissen, was kommt, seid auf der Hut, damit ihr nicht als solche, die durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt wurden, aus der eigenen Standhaftigkeit fallt. Wir sollen nicht abfallen von unserer Standhaftigkeit. Wachst aber in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Das ist das Anliegen des Apostels, dass wir Jesus besser kennenlernen und dann in seiner Gnade zunehmen. Aber wir brauchen erst Kenntnis von unserem Herrn und Retter. Da erinnert er uns daran, dass Gott zweierlei ist, Autorität, Herr und Helfer. Sie können das mit zwei H gut behalten. Ob das ein Animist in Afrika ist oder in Neuindonesien, ob das ein Islam, ein Moslem ist, ob das ein Jude ist, ob das ein Buddhist ist oder ein Hindu, jeder, der einen Gott hat, erachtet ihn als höheres Wesen und als Helfer zugleich. Das heißt, das eine Mal weiß er sich diesem Gott verpflichtet, das andere Mal erwartet er von diesem Gott Hilfe, dass er zu mir steht. Ich soll zu ihm stehen und er zu mir. Das ist, was ein Gott ist. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Der biblische Gott ist auch dieses. Nur haben wir ein viel klareres Bild von diesem Gott. Er ist in der Tat ein Herr und viel größer als die anderen denken, dass er ist. Das sollten wir wissen. Wir sollten Kenntnis davon haben, dass er ein Herr ist. Aber andererseits, dass er auch ein Retter, ein Helfer ist. Das dürfen wir wissen. Und wenn wir das wissen, dürfen wir mit seiner vergebenden und helfenden und tragenden Gnade rechnen und in diesem dann wachsen. Worin? In der Christusähnlichkeit. Wachst in das Bild Jesu hinein, mit seiner Hilfe, unter seiner Herrschaft. Und jetzt kommt das Schlusswort. Ihm gebührt die Ehre. Jesus Christus gebührt die Ehre. Von ihm hat er am Anfang des Briefes gesagt, er ist der Gott, der allmächtige Gott. Ihm gebührt die Ehre. Jetzt, heute, und bis in den Tag der Ewigkeit. Wahrlich, der Jude sagt, Amen, so ist es, so sei es, wahrlich, in der Tat. So spricht Jesus selbst, wenn er uns auf etwas ganz besonders aufmerksam machen will. Wir lesen im Luthertext, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Im Grundtext steht, Amen, Amen, ich sage euch. Es ist wirklich so. Das ist das letzte Wort dieses Briefes. Und wir sollen noch einmal aufhören, aufhorchen. Unser lauterer Sinn soll ganz wachgerufen sein, um dann Acht zu geben, wissend, dass er es ist, der uns in seiner Hand hat und er uns nicht aus seiner Hand lassen wird. Wir dürfen mit ihm rechnen. Wir sind von ihm Geliebte, Geführte. Er ist ein guter Hirt, der seine Schafe führt. Dafür wollen wir ihm danken. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir danken dir, dass du Männer fandst, die du gebrauchen konntest, um etwas zu hinterlassen, Worte, mit denen wir leben könnten. Wir danken dir, Herr, dass wir in der Tat mit diesem leben können. Es ist die beste Speise, der beste Kompass, die beste Fackel in der Dunkelheit, eine Leuchte auf unserem Weg. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir stolpern. Führe uns, Herr, und lass uns einmal ankommen am Ziel, das du für uns verordnet hast. Wir danken dir, Herr, dass dann ewige Herrlichkeit und Gerechtigkeit beginnt. Amen.